Ich habe das ja früher beruflich gemacht.
Frau Fatbeck.
Da klatscht einer! Kann hier niemand mal einen Arzt rufen? Also von allen Wurstkäse-Szenarios, in denen das hätte hier ablaufen können, ist das wirklich das Wurstkäse-Szenario 01. Ne? Dr. Strange, der da sitzt, irgendwie mit seinen Armen und alle Realitäten durchsetzt und danach kurz aufwacht und sagt, das ist das Schlimmste. Lass uns lieber Karin Miosga gucken mit Christian Lindner. Das gebe ich mir doch jetzt.
Noch mehr schlimm für Deutschland. Deswegen mussten wir aus der Ampelregierung raus, sagt mein heutiger Gast. Noch mehr Ampel? Tödlich für uns, dachte die FDP und hatte schon seit Wochen eine ausführliche Koalitionskündigung in der Schublade. Nach dem Ampel-Aus. Wollten Sie die Wirtschaft oder die FDP retten? Fragen wir heute den FDP-Chef und ehemaligen Finanzminister Christian Lindner und später in der Sendung die Journalistin Eva Quadbeck und den Ökonomen Moritz Schularek. Wie schön, dass Sie zu Hause und dass Sie hier im Publikum dabei sind. Schönen guten Abend. Willkommen. Schön, dass Sie da sind, Herr Lindner.
Guten Abend, Frau Miosga.
Guten Abend.
Ich freue mich über Ihren Besuch und möchte mit Ihnen zunächst einmal anschauen, was sich in den vergangenen Tagen ereignete. Seit dem Bruch der Koalition gab es Berichte darüber, dass die FDP eben diesen Bruch minutiös geplant haben soll, was die Partei zunächst abstritt, bis ein Dokument an die Öffentlichkeit gelangte, das...
Nun, Frau Miosga, wo ist die Nachricht?
...genau das zu belegen scheint.
Die FDP soll Medienberichten zufolge schon seit Ende September einen Bruch der Regierungskoalition vorbereitet haben. SPD und Grüne reagierten empört und sprachen von politischem Betrug.
Christian Lindner und Mitglieder der FDP verstehen die Aufregung nicht.
Wo ist
Wahlkampf,
die Nachricht?
Wo ist die Nachricht? Olaf Scholz hat gestern eingeräumt, dass er bereits im Sommer über meine Entlassung nachgedacht hat. Also wo ist die Nachricht?
Ja, wo ist die Nachricht? Wo ist die Nachricht? Ja, da ist sie. Übrigens, hier ist sie.
Klar, danke.
D-Day. So soll die FDP den Ausstiegsplan genannt haben. Der Begriff sorgt für Empörung. D-Day steht für die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg. Kalkulierter Bruch? D-Day? In der FDP streitet man zunächst alles ab.
Das stimmt nicht.
Dieser Begriff ist so nicht gefallen.
Das ist falsch. Und das, was medial unterstellt wird, ist eine Frechheit.
So Frechheit? Well, suddenly.
Am vergangenen Donnerstag spitzt sich die D-Day-Affäre weiter zu. Medien veröffentlichen ein internes Papier der FDP. Dort steht es schwarz auf weiß. D-Day-Ablaufpyramide.
Oha.
Diese soll in einer offenen Feldschlacht enden.
Oha.
In der Partei versucht man, den Leak weiter herunterzuspielen. Es soll sich nur um ein Papier auf Mitarbeiterebene gehandelt haben.
Auf sehr hoher Mitarbeiterebene, aber eben nur auf Mitarbeiterebene.
Das nie in den Gremien besprochen wurde.
Nein.
Doch der Druck steigt. Nur einen Tag später treten Bundesgeschäftsführer und Generalsekretär zurück.
Ich habe unwissentlich...
Wisst ihr, das ist das größte Problem mit diesem ganzen wirbellosen Wesen da. Dass die weiter lügen. Die geben einfach ein... Die lügen einfach weiter. Die lügen.
Falsch über ein internes Dokument informiert. Daher übernehme ich die politische Verantwortung, um Schaden von meiner Glaubwürdigkeit und der FDP abzuwenden.
Ja.
Herr Lindner, befinden Sie sich gerade in einer offenen Feldschlacht?
Nein, diesen Begriff würde ich auch nicht verwenden in politischen Zusammenhängen. Und es ist außerordentlich bedauerlich, dass nicht nur zwei sehr verdiente Parteifreunde politische Verantwortung übernehmen mussten für den Umgang mit diesen Leaks, mit diesen Indiskretionen, sondern dass auch ein ganz falsch...
Mit diesen Indiskretionen. Die beschissene Existenzberechtigung der politischen Deutungshoheit von der FDP beruht auf Indiskretion. Oder wer hat damals den Entwurf zum Heizungsgesetz an die beschissene Bild durchgestochen? Du kleiner, widerlicher Schattenmann.
Der Eindruck entstanden ist über die Motive und die...
Der ist kein Mann, er ist der Schatten eines Manns.
...politischen Vorhaben der FDP.
Nach den Recherchen der Zeit soll dieses Dokument auch in diversen Chat
Korrupten kursiert sein, auch bei führenden FDP-Politikern. Und Sie sagen aber trotzdem, Sie haben dieses Dokument nicht gekannt.
Ich habe das Dokument nicht zur Kenntnis genommen und ich hätte es auch nicht gebilligt.
Nein.
Im Übrigen hatte es politisch überhaupt gar keine Bedeutung. Aber ich kann erklären, wie es zu diesem Dokument gekommen ist, warum ein sehr verdienter Mitarbeiter sich veranlasst gesehen hat, es zu verfassen.
Sie haben gerade gesagt...
Wegen den scheiß Linken, ha?
Wir haben es auch am Freitag schon gesagt.
Das interessiert Sie aber nicht.
Nee, ich möchte gern erstmal, da kommen wir noch hin, aber Sie haben eine Formulierung benutzt, die Sie am Freitag in Ihrem offiziellen Statement auch benutzt haben. Sie haben dieses Dokument nicht zur Kenntnis genommen. Heißt das, Sie haben davon gar nichts gewusst oder Sie haben es nicht näher angesehen, als es Ihnen womöglich vorlag, als es Ihnen als E-Mail vorlag, als es Ihnen in einem Chat vorlag? Wie darf ich das verstehen?
Das Erste, ich kannte dieses Papier nicht. Und dennoch will ich sagen, dass ich nicht ein Problem...
Also dafür, dass Christian Lindner ja als so brillanter Rhetoriker brillieren möchte, sind da eine Menge M's und Füllwörter, die sich abbilden.
Problem damit habe, dass es erstellt worden ist. Das will ich unumwunden und glasklar sagen. Die FDP hat sich auf einen Herbst der Entscheidungen vorbereitet, wie ich das ja genannt habe. Und ich habe zu jeder Zeit öffentlich und intern gesagt, die Politik der Ampel, wie wir sie verfolgen, ist nicht mehr gut für unser Land. Ich habe auch öffentlich gesagt, die Ampel ist inzwischen selbst Teil des Problems. Und deshalb muss die Politik verändert werden. Wir werden ja später noch drüber sprechen, aber wir brauchen eine Wirtschaftswende, damit Arbeitsplätze gesichert werden. Wir brauchen einen Haushalt, der die nächste Generation nicht mit zu vielen Schulden belastet. Wir brauchen eine Migrationspolitik, die mit Kontrolle und Konsequenz...
Wir wissen, wofür dann dieses Dokument?
Ich will es gerade ausführen. Mhm. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Mhm. Wir sind ja jetzt nicht...
Wir
brauchen eine Migrationspolitik, die mit Kontrolle und Konsequenz dafür sorgt, dass die Menschen sich sicher fühlen, damit sie auch weiter die Weltoffenheit und Toleranz des Landes unterstützen. Also für mich war klar, wir brauchen diesen Politikwechsel. Die Ampel hat ja auch vollständig an Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern verloren.
Warum muss man dafür so ein Dokument schreiben?
Weil man sich Anfang November ja dann auch auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ich will noch mal sagen, ich habe das...
Das Dokument ist im September geschrieben. Hä? What the fuck are you talking about? Was wie November?
Nicht in Auftrag gegeben. Und
es geht hier um aktive Sabotage der Regierungspolitik.
Nein, das weise ich zurück.
Das ist dieses Dokument, das sagt es auch.
Frau Miosga, als dieses Dokument fertiggestellt worden ist, wie wir heute wissen, hat zeitgleich im Kanzleramt jemand drei unterschiedliche Reden von Herrn Scholz geschrieben.
Er versucht es immer noch. Anstatt hier Verantwortung zu übernehmen, versucht er es immer noch. Er versucht, die Optionsfacetten des Bundeskanzlers relativieren zu nutzen mit seinem Umsturzversuch. Oder mit dem Umsturzversuch der FDP oder dem Sabotageversuch, wie man auch immer das nennen möchte gerade.
Ich würde gerne auch...
Sie lenken ab.
Ich lenke nicht ab, sondern diese Diskussion lenkt vom politischen Kern ab. Ich lenke nicht ab, Frau Miosga.
Ich würde gerne wissen, ob
Sie... Bitte unterbrechen Sie mich doch nicht bei jedem Satz, wenn ich versuche...
Naja, weil Sie lenken
insofern ab, vielleicht möchten die Zuschauerinnen und Zuschauer...
Ja, Christian.
...auch einfach mal den Sachverhalt hören.
Okay. Oh Gott, bitte. Also wer bei einer FDP klatscht, also es tut mir leid, bitte einmal über die Crowd schwenken, damit wir wissen, wer da verantwortlich ist.
Dann, aber ich habe noch ein paar Fragen. Dann kommen Sie zum Punkt.
Ich will jede Frage beantworten. Ich will nur sagen, ein politischer, inhaltlicher Wechsel war erforderlich. So wie die Ampel gearbeitet hat, konnte ich es nicht mehr verantworten. Und deshalb habe ich Vorschläge innerhalb der Koalition gemacht, was verändert werden muss. Darüber haben wir gesprochen. Und die historische Realität...
Ich verstehe, warum er das tut. Ich glaube, wenn er zurücktritt, war es das mit der FDP. Ja, aber das war so oder so. Also, jetzt mal, seien wir mal ganz realistisch. Die FDP ist tot. Die FDP wird nicht über 5% kommen. Die FDP wird nicht im Rahmen einer nächsten Regierung an einer Regierung beteiligt oder in der Opposition sitzen. Die FDP wird unter Sonstige fallen, so wie sie es auch schon 2013 getan hat. Und wenn die FDP diese Transformation, die sie machen muss, es spielt überhaupt keine Rolle. Mit Christian Lindner ist das durch. Die FDP ist mit Christian Lindner zurück in Relevanz geraten, aber sie ist auch zu einer Christian-Lindner-Partei geworden. Die FDP war das Bündnis Sarah Wagenknecht, bevor das Bündnis Sarah Wagenknecht das Bündnis Sarah Wagenknecht war. Sie ist eine Ein-Mann-Partei. Sie ist einzig und alleine relevant, weil sich Christian Lindner positioniert. Alles andere, der angeschwipste Kubicki, die Agnes Panzerfauststrack-Zimmermann, all diese anderen Akteure sind in der Zeit, in der Christian Lindner agiert hat, vollkommen egal geworden. Alles egal, es spielt keine Rolle. Marco Buschmann, who the f*** cares? Wer kümmert sich denn um diese ganzen Bauern auf dem Schachbrett, auf dem Christian Lindner der einzige König ist? Und es gibt doch keine Queen oder es gibt keine Königin, es ist wirklich nur eine ultimative Figur, die umringt von Bauern ist bei der FDP. Da hat sich keiner positionieren können, da hat sich keiner hinsetzen können, da hat keiner irgendwelche Bestrebungen gehabt, da wird nichts, also das, da ist nichts. Das ist, die FDP ist dann.
Unabhängig von diesem Mitarbeiterpapier ist, dass ich Olaf Scholz angeboten habe, wenn wir uns nicht einigen können auf neue politische Inhalte, dann lasst uns doch gemeinsam Neuwahlen anstreben, denn wenn wir die Richtungsentscheidung nicht treffen können, dann müssen es die Bürgerinnen und Bürger tun bei einer geordnet herbeigeführten Neuwahl.
Das ist nichts Neues.
Und wir haben, jetzt kommt was Neues vielleicht für Sie. Wir haben uns aber dann intensiv mit allen Optionen beschäftigt. Weitermachen?
Nein, haben Sie nicht. Haben Sie nicht. Es gibt kein Dokument zum Weitermachen, sonst hätten Sie es vorgelegt. Die FDP hat sich nicht mit dem Weitermachen auseinandergesetzt. Die FDP hat sich langfristig auf das Aufhören konzentriert. Wenn es ein Weitermachen-Dokument gegeben hätte, hätte die FDP das längst vorbereitet und eingereicht. Sie hätten gesagt, ja, das hier ist wahr, aber es ist nur eins unserer möglichen Outs. Das gab es nicht. Da ist es nicht mal eins versucht geworden zu fälschen. Nichts davon.
Geordnete Neuwahl oder auch nötigenfalls das Ausscheiden der FDP aus der Ampelkoalition. Und ich sage ausdrücklich,
kurze Zwischenfrage.
Das wäre eine Option auch gewesen.
Kurze Zwischenfrage. Wenn Sie verschiedene Szenarien diskutiert haben und verschiedene Optionen, gibt es davon auch Papiere?
Ja, davon gibt es auch Papiere.
Sicherlich, aber
wenn Sie Transparenz schaffen wollten mit dieser einen Option, dann könnten Sie auch Transparenz mit den anderen Szenarien schaffen.
Dieses Papier.
Tja. Ja, das ist zum Glück gesagt worden gerade.
Es steht einfach in dem Raum, Herr Lindner, und deswegen würde ich das gerne noch ein bisschen hinterfragen. Es wirkt so unglaubwürdig, dass Sie von diesem Papier keine Kenntnis haben konnten. Deswegen möchte ich noch einmal fragen, wann genau haben Sie es gekannt? Sie es am Donnerstag zum ersten Mal gesehen?
Es gab ja journalistische Rechercheanfragen an die FDP, weil dieses Papier nach draußen gegeben worden ist.
Ich finde sehr, sehr gut, dass sein Versuch, das auf die Ampel-Bündnispartner oder Koalitionspartner umzulegen, gerade im Keim erstickt wurde. Er hat sehr krampfhaft versucht, den Fokus dieses Gespräches auf die Schuldfrage seiner Kolleginnen und Kollegen bei der SPD, den Bundeskanzler oder bei den Grünen zu sehen. Und Frau Mioska hat es bis jetzt abgewendet, das zu tun oder das zuzulassen, weil das wäre ja nur ein Relativierungsversuch. Sie ist ja auch ziemlich hart geblieben bis dato. Da helfen auch die drei installierten klatschenden FDP-Fans in der Zuschauertribüne nichts.
Und im Zuge dessen arbeiten wir jetzt intern auf, wie es zu diesen Mängeln in der Krisenkommunikation hat kommen können. Das ist ja auch der Grund, warum der Generalsekretär Bijan Dirsaray zurückgetreten ist. Er hat die Öffentlichkeit unwissentlich falsch informiert über ein Papier, das er nicht kannte. Der politische Kern ist aber folgender. Ich leugne nicht, sondern im Gegenteil, ich bekenne mich dazu, entweder politischer Wechsel in der Sache oder gemeinsam herbeigeführte Neuwahlen oder die FDP wäre aus der Ampelkoalition ausgeschieden.
Ja, das Großartige an der ganzen Sache ist, dass das ist ja alles nicht so passiert, sondern was passiert ist, ist, dass der politische Apparat im Gesamten mitbekommen hat, dass man niemals wieder mit der FDP regieren darf. Denn wenn die mit dir regieren, dann sagen die vielleicht vorne rum, ey, wir arbeiten gerade an einem lösungsorientierten Sachverhalt zu Programm X, aber hintenrum haben sie schon ein Dokument angefertigt, bei dem sie an Schlüsselelementen den Bruch der Regierung planen.
Toll. Die FDP-Minister hätten ihre Positionen aufgegeben. Die FDP hätte ebenfalls einen Hagelschauer über sich ergehen lassen müssen. Stichwort Flucht aus der Verantwortung. All das leugne ich nicht nur nicht, sondern ich sage, das war unsere Absicht. Die FDP hätte ein Jahr Stillstandsampel nicht weiter mit verantwortet, sondern wir wollten, dass die Bürgerinnen und Bürger für das Land eine neue Entscheidung treffen.
Ja, das wäre ja auch eine Sache gewesen, die man hätte machen können. Das ist aber nicht so gewesen und das ist, also ist offensichtlich nicht so gewesen, weil man halt das, weil man diese Sabotage der Positionierung vorher schon ein bisschen anders geplant hat.
Können. Wir haften dafür mit unserer Existenz. Das sieht man jetzt ja gerade in dieser Machtauseinandersetzung, in der wir gerade stehen. Die FDP haftet mit ihrer Existenz dafür, dass wir gesagt haben, unsere Überzeugungen sind uns wichtiger als Ämter.
Oh, boah, die Opferrolle steht ihm gar nicht. Mein Gott, ich weiß nicht, ob das so ein Alpha-Coach-Problem ist, was er nicht transportieren kann, aber die Opferrolle stimmt ihm gar nicht.
Und dazu stehe ich und die Bürgerinnen und Bürger werden am 23. Februar darüber urteilen.
Sicherlich.
Wann haben Sie das Papier zum ersten Mal gesehen, war meine Frage.
Wie gesagt, es gab journalistische Rechercheanfragen nach dem Ende der Ampel. Aber wir arbeiten das jetzt auf. Ich kann jetzt nicht über Daten und Uhrzeiten sprechen, gerade deshalb nicht.
Also das heißt, Sie haben es nicht erst am Donnerstag gesehen?
Am Donnerstag jetzt?
Diese Woche?
Nein, bei den.
Sie hatten es schon vorher?
Bei journalistischen Rechercheanfragen, ja.
Okay, weil was ja schon merkwürdig ist, dass schon im Oktober, wenn ich richtig informiert bin, aber das ist ja auch im Rahmen Ihrer eigenen Transparenz rausgekommen, schon im Oktober erstellt Ihr, jetzt zurückgetretener Bundesgeschäftsführer Carsten Reimann, dieses D-Day-Dokument und informiert Ihren Generalsekretär nicht und auch Sie nicht?
Kann das sein? Ja, in einer Parteigeschäftsstelle werden doch Dutzende Dokumente jeden Tag erstellt. Ich weiß nicht, Frau Miosga, wie Sie sich vorstellen, wie die Arbeit in so einer in einer Parteizentrale funktioniert. Da werden viele Papiere geschrieben.
Verstehe ich total, aber es gab ja eine Zeitrecherche, die kommt am 15. November raus. Und da ist Ihnen ja ziemlich viel um die Ohren geflogen. Da hatten Sie sehr viele Vorwürfe auszustehen. Fangen Sie da nicht mal an, im eigenen Haus zu recherchieren, zu sagen, haben wir eigentlich so ein Papier? Die Zeit unterstellt mir hier, dass ich einen Koalitionsbruch aktiv vorangetrieben habe. Könnt ihr mir mal gucken, wo das herkommt? Haben Sie das rausgefunden?
Ja, aber das ist genau ja der Grund, warum es jetzt zu diesen für mich außerordentlich schmerzhaften Rücktritten gekommen ist.
Ja, natürlich.
Ich sage Ihnen mit aller Klarheit.
Tja, die FDP hat da wohl die Entscheidung getroffen, die notwendigen Stellen zu streichen, weil wenn die tatsächlichen gerechtfertigten Stellen gestrichen werden müssen, hätte die gesamte FDP eine neue Führungsetage. Also alle. Und das können sie nicht vor der Wahl machen, weil dann wäre klar, was passiert. Aber ich glaube, das würde ihnen nur ein bisschen mehr Zeit geben, weil denn am Ende des Tages ist es so, also jetzt mal ehrlich, ne, es gibt keinen Grund, die FDP zu wählen. Gibt keinen Grund mehr. Die politischen Interessen spielen da gar keine Rolle, weil keine Partei, die politische Interessen hat oder politischen Interessen vertritt, die du dann wählst und diese dann nicht durchsetzen will und die Regierung zu Fall bringt, ist eine wählbare Partei. Ne?
Dass die FDP gesagt hat, Ampel geht nicht mehr weiter so.
Tatsächlich ist es ein bisschen beeindruckend, dass man das nicht hat anders machen können, weil in meiner Wahrnehmung ist diese 4%-Partei noch vor einem Monat, 4%-Partei, eine überraschend starke Partei mit ihrem Durchsetzungsvermögen in einer Koalition gewesen, in der sie eigentlich keine Rolle spielt. Es ist unglaublich, was Christian Lindner und die FDP durchsetzen konnten im Konsens, mit Kompromissen, weil die FDP in der Regierung war. Ist unfassbar. Ist wirklich krass. Es ist wirklich beeindruckend.
Ein Jahr weiter rumscholzen werden wir nicht machen. Diese Realitätsverweigerung in unserem Land tragen wir nicht mehr mit. Da können die Leute über mich urteilen. Da können die Bürgerinnen und Bürger sagen, der soll keine Verantwortung mehr tragen in unserem Land. Der hätte weiter Ampel machen sollen. Dazu stehe ich. Aber das Zweite ist jetzt der Umgang mit den Indiskretionen, die bekannt geworden sind. Und überlegen Sie doch mal, Frau Miosga, das ist doch bei Ihnen in der Redaktion, in der Familie genauso.
In der Familie.
Da werden Dinge überlegt, da diskutiert
das
man
ist
miteinander.
Überhaupt nicht vergleichbar. Nein, es geht um einen schwerwiegenden Vorwurf, nicht um eine Kleinigkeit. Es geht um den Vorwurf, dass Sie in der Öffentlichkeit staatspolitische Verantwortung proklamieren und im Hintergrund proaktiv, minutiös, generalstabsmäßig an Ampelbruch gebracht
wird. Ja, aber den,
Das ist ein massiver Vorwurf.
Ja, aber den Vorwurf will ich gerne wie folgt beantworten. Die FDP hat doch dokumentiert, ich selbst, was die Absicht war. Ich habe Herrn Scholz doch gesagt, wir machen entweder eine Neuausrichtung der Wirtschafts- und Finanzpolitik.
Ja, das ist aber kein Widerspruch.
Oder wir machen eine Neuwahl. Aber
diese Angebote können auch Teil eines Wirtschaftsbewusstseins
sein. Ja, aber dann will ich auch auf Ihren Vorwurf ebenso klar sagen.
Nee.
Ich habe im ganzen Herbst niemals eine Ampelgarantie abgegeben, sondern ganz im Gegenteil. Habe ich auch öffentlich gesagt, die Zitate kann man ja alle noch online finden, ich habe öffentlich gesagt, es kommt zu einer anderen Politik oder, jetzt so wörtlich, ich habe mir genau überlegt damals, was ich gesagt habe, oder wir müssen den Weg freimachen für eine neue Dynamik.
Ich weiß,
ich habe niemals.
Ich finde es total interessant, dass Christian Lindner sich auf eindeutige Aussagen bezieht, wenn er ganz klar keine eindeutigen Aussagen getroffen hat. Eine neue Dynamik, oder? Hä? Was wie eine neue Dynamik?
Gesagt, es gibt eine Ampelgarantie.
Das stelle ich auch gar nicht in Frage. Aber Sie haben schon wieder nicht meine Frage richtig beantwortet, weil ich frage mich, dass Carsten Reimann ist ein enger Vertrauter von Ihnen, war Ihr Büroleiter, gehörte zu Ihrem Leitungsstab.
Ja.
Wir können mal ein Foto angucken von dem Tag, an dem die Ampel zerbrochen ist. Da sind Sie am Abend, bevor Sie zu der Pressekonferenz gehen. Da gehen Sie alle zusammen nach oben und man sieht, Carsten Reimann ist der Herr in der Hängejacke, der gehört zu dem engen
Zirkel.
Und ich kann mir nicht vorstellen, mit sehr vielen anderen Leuten in dieser Republik, dass sie nicht so eng zusammenarbeiten, dass sie von so einem massiven Plan nichts wussten.
Nein, Moment, das sage ich doch überhaupt gar nicht. Ne?
Aber Sie haben mir noch nicht beantwortet, wovon Sie
wussten. Moment. Sie müssen sich
Ihnen das doch sofort sagen.
Ja, aber Moment, Sie unterstellen mir.
Halt, stopp, bitte, stopp!
Etwas, was ich gesagt habe, und das genaue Gegenteil ist richtig. Ich habe nicht nur gewusst, dass wir auch durchdenken müssen, das Aus der Ampel. Ich wollte, dass wir durchdenken, das aktive Ausscheiden der FDP aus der Regierung. Das leugne ich doch gar nicht. Ich wollte, dass wir vorbereitet sind.
Haben Sie das dann doch in Auftrag gegeben?
Uhu! Vorsicht! Vorsicht! Vorsicht jetzt! Dünnes Eis, das ist eine Falle.
Nicht dieses Papier, aber ich habe mit diesem, also das Papier.
Oh, ist das? Oh mein Gott, Alter, Christian, der Stotterer Lindner, damn, ist das? Oh was? Oh mein Gott, holy! So habe ich ihn ja noch. Also, was ist da denn los? Das ist ja peinlich.
Selbst ist jetzt nicht professionell und es ist auch von der Anlage in der Stilistik nicht.
Es ist nicht so professionell und in der Anlage nicht so Stilistik. Digga, ich habe bessere Vorträge gesehen von Leuten, die ihre mündliche Abi-Prüfung gemacht haben mit schwitzigen Händen. Was zur Hölle ist los?
Nicht so, dass man es billigen könnte. Aber dass es dieses Papier gegeben hat, jetzt von diesen Begrifflichkeit abgesehen, das gibt es in den Schubladen aller Parteizentralen. Und es wäre unprofessionell gewesen, zu einem Zeitpunkt, als doch jede ARD-Nachrichtensendung berichtet hat, die Ampel könnte platzen.
Genau.
Zu einem solchen Zeitpunkt darf sich der Bundesgeschäftsführer einer Partei nicht darauf vorbereiten. Nein, ich lasse mir vorwerfen, die FDP wollte nicht an der Ampel festhalten. Ich lasse mir vorwerfen, dass die FDP eine andere Wirtschafts-, Finanz-, Migrationspolitik haben wollte als in der Ampel möglich. Dann kann man sogar noch sagen, Lindner hat durch seine Starrsinnigkeit, weil er an seinen Überzeugungen festhält, die Ampel provoziert und das Ende herbeigeführt.
Warum muss denn Ihr Generalsekretär zurücktreten?
Weil er in der Öffentlichkeit leider unwissentlich die Unwahrheit gesagt hat.
Ich finde das großartig, weil er gelogen hat. Nee, weißt du, wie der politische Begriff dazu heißt? Weil er musste leider zurücktreten, weil er öffentlich unwissentlich die Unwahrheit gesagt hat. Das musst du dir mal vorstellen. Was? Bruder, Christian, ich werde persönlich seit mehr als 40 Jahren werde ich von Politikern belogen. Viele aus meinem Livestream-Chat werden wirklich in einem ähnlichen Maße von Politikern regelmäßig belogen. Wir wissen, wie es aussieht, wenn Politiker lügen. Und man kann auch sagen, Politiker lügen. Aber wenn man dann sagt, unwissentlich und die Unwahrheit gesagt hat, Brudi, ist das peinlich.
Warum musste Ihr Bundesgeschäftsführer zurücktreten?
Er hat gesagt, er will sein Amt zur Verfügung stellen, weil er ein Papier verfasst hat, das jetzt so wirkt wie der Masterplan der FDP für einen Koalitionsbruch. Dabei haben wir alle Szenarien durchdiskutiert.
Außer die Szenarien, wo es hieß, dass man in der Ampel bleibt. Also alle, außer diese. Ansonsten waren alle auf dem Tisch. Wann geht man schneller? Wann geht man langsamer? Wann geht man vorher? Wann geht man später? All das wurde besprochen, außer dass man bleibt.
Und warum sagen Sie, Sie stellen sich vor Ihre Mitarbeiter? Das haben Sie auch getan.
Das tue ich auch.
Inwiefern tun Sie das?
Das kann ich.
Oh mein Gott!
Sagen, indem ich die Gesamtverantwortung übernehme. Und ich wollte noch einen anderen Aspekt gerade mit ansprechen. Ich übernehme die Gesamtverantwortung, dass das Ausscheiden der FDP aus der Ampel von Herrn Scholz eine Option war.
Aber Sie haben am Freitag also, diesen Begriff auch genannt.
Also Frau Miosga.
Ich finde, also, Ladies and Gentlemen, ich muss sagen, 16 Minuten Karin Miosga. Man kann sicherlich noch mehr nachgreifen. Aber wer auch immer ihr gesagt hat, der kommt jetzt ein schwacher, gebrochener Mann. Das ist richtig gut. Das ist bis jetzt schön. Sehr angenehm.
Das, was Sie letzte Woche zu wenig kritisch waren, müssen Sie diese Woche jetzt nicht alles nachholen.
Doch. Immer die alte Leier.
Der Arme. Ist das peinlich, Brudi.
Politiker, der hier sitzt, wirft mir vor, dass ich bei dem davor nicht so kritisch war.
Das tue ich, also es ist ein bisschen langweilig. Nee, das tue ich nicht. Aber Entschuldigung, Herr Scholz hat einen Untersuchungsausschuss wegen Cum-Ex. Herr Habeck hat einen Untersuchungsausschuss, weil er möglicherweise beim Atomausstieg nicht alles richtig gehandelt habe. Und Sie machen jetzt da.
Oh, guck mal. Aber guck doch mal zum Habeck. Aber guck doch mal zum Scholz.
Daraus dieses Thema. Mir liegt an Volk.
Oh, ist das erbärmlich.
Noch mal zu sagen. Sie haben ja noch mal meine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt. Ja. Ich war Bundesfinanzminister. Wir waren Ende Oktober, Anfang November in kritischsten Gesprächen innerhalb der Bundesregierung. Das hat viel Zeit beansprucht. Und warum ist ein Generalsekretär und ein Bundesgeschäftsführer ein enger Vertrauter? Warum?
Naja, weil die vorher schon enge Vertraute waren, du Trottel. Denn nur enge Vertraute kommen an Positionen mit Christian Lindner. Das ist nicht die Frage, warum ist ein Bundesgeschäftsführer Vertrauter mit Christian Lindner, dem Finanzminister, sondern warum wird ein enger Vertrauter denn direkt eines Amtes bedient? Das ist die Frage. Dass die Vertraute sind, weil du sie während der Arbeit so schön besuchst in ihrem Büro, das ist nicht der Fall. Sondern weil sie vorher schon Vertraute waren und dann ins Amt gehoben wurden. Klassiker.
Weil die eigenverantwortlich handeln, mit meinem Vertrauen sagen, okay, hier steht eine Regierung auf der Kippe.
Ja.
Es kann sein, dass Lindner rausgeschmissen wird. Es kann sein, dass die Ampel bricht.
Das lässt übrigens alles außer Acht, dass es diese Treffen gegeben hat, ne? Also, dass es Treffen zur Vorbereitung dieser Dokumente gegeben hat. Lässt es alles außer Acht. Genau.
Und es zu gemeinsam herbeigeführten Neuwahlen kommt, das war ja mein Szenario. Das, was in dem Papier steht, ist ja nicht passiert. Mein Szenario, muss man vielleicht auch nochmal den Bürgerinnen und Bürgern sagen.
Den Bürgerinnen und Bürgern.
Das, was passiert ist, ist ja was anderes als von Herrn Reimann. Den Name gehört eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit. Das ist ein Mitarbeiter, kein gewählter Politiker. Bitte auch die Privatsphäre dann von Nichtgewählten zu berücksichtigen. Also,
Oh mein Gott, alter Schwede. Oh, Leute. Was ist denn das hier?
Aber naja,
aber er ist natürlich
auch
unter ihrer Führung und Sie müssen
natürlich
wissen, was in Ihrem Laden passiert.
Und in meinem Laden ist Folgendes passiert. Der Parteivorsitzende übernimmt die Verantwortung und sagt, ich biete Scholz Neuwahlen an. Vielleicht schaffen wir eine Wirtschaftswende. Wenn nicht, kann es sein, dass wir in einigen Tagen gehen. Sie haben Herrn Scholz auch nicht an.
Frau Strack sollte FDP-Chefin werden. Nee. Alle. Stopp. Müssen wir mal Klarheit schaffen. Alle FDP-politischen Führungskräfte haben sich vollkommen disqualifiziert. Strack Flack Ballermann hat im Redaktionsnetzwerk Deutschland, ich bin mir nicht sicher, ein Interview gegeben, wo sie die Recherchen der Zeit und der Süddeutschen so abgewatscht hat, so ekelhaft abgewatscht, dass man nicht von Vertrauen sprechen kann, das ich hätte, wenn die da irgendwo hingeht. Die hat sich hingesetzt und gesagt, nee, das ist alles nicht passiert, alles Schwachsinn, alles tendenziös, alles bla bla bla. Und dann kommt die Realität und dann, och, na, das, wer hätte das denn ahnen können? Ich suche mal den Artikel raus. Oh, wo haben wir das denn? Im ZDF hat sie dann später gesagt, das D-Day-Papier ist inakzeptabel. Aber vorher hat sie was anderes gesagt. Ich such's raus, während wir weitergucken.
Nachgefragt, warum er drei Reden vorbereitet hat.
Habe ich ihn. Und warum er es so vom Prompter vorgelesen hat. Was, selbstverständlich habe ich ihn das gefragt. So. Das ist genau das Gleiche. Aber ich möchte gerne
dann gesagt... Ist es ja offensichtlich professionell.
Sie haben sich da wahrscheinlich alle nicht mit Ruhm bekleckert. Aber mich interessiert Gesamtverantwortung. Ja. Das haben Sie gesagt, auch schon am Freitag, dass Sie die übernehmen. Wo genau in dieser D-Day-Geschichte?
Hier habe ich es. Etliche FDP-Mitglieder weckten Zweifel an der Medienberichterstattung über die früheren Pläne des Ampelauses. Zitat. Ich war selbst bei den Treffen nicht dabei. Ich finde es aber logisch, dass die FDP-Spitze alle Szenarien professionell skizziert hat, sagt die Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Der Bild. Professionell skizziert. Zitat weiter. Wo ist der Skandal, außer dass in der Recherche, Alter, das ist krass. Wo ist der Skandal, außer dass in der Recherche vorgegeben wird, dass eine Regierung gestürzt werden sollte? Eine faktenfreie, wie übrigens auch gefährliche Wortwahl, die unsere stabile Demokratie unterläuft. Das kommt übrigens aus, also nur um die Quelle zu nennen, aus der Süddeutschen. Ah ja, mein Gott, die Agnes Strack-Zimmermann, die kann ja auch wirklich, hey, ne? Schön. Well.
Übernehmen Sie die Gesamtverantwortung.
Für das Wort D-Day und dieses Papier kann ich keine Verantwortung konkret übernehmen, weil es ja nicht in meinem Bereich ist. Aber ich übernehme die Verantwortung dafür, dass die FDP bereit war, die Ampel zu verlassen und dass wir uns darauf vorbereitet haben. Und dass ich die Ampel, so wie die Politik war, nicht fortsetzen wollte. Dafür übernehme ich die Verantwortung und darüber können die Bürgerinnen und Bürger urteilen.
Ja, das tue ich auch. Aber ich urteile über mehr, nämlich über diese ganzen Lügen, die du hier auftischt, Alter.
Wer die Ampel also weiter hätte haben wollen und die Politik der Ampel richtig fand, der muss sagen, Lindner hat falsch gehandelt.
Also.
Wer der Auffassung war, das Land braucht eine andere Politik, der könnte zugestehen, dass ich für das Land Verantwortung übernommen habe, indem ich nämlich Neuwahlen ermöglicht habe.
Wenn Sie dieses Wort Gesamtverantwortung ständig sagen, soll uns da auch ein bisschen der Gedanke anwehen, dass Sie too big to fail, zu groß zum Fallen sind in einer Partei, die total ausgerichtet ist auf Christian Lindner?
Oder Frau Mioska nimmt hier wirklich keine Kompromisse an.
Nein.
Sie haben ja den Laden genauso wenig im Griff gehabt wie Ihr Generalsekretär, wenn Sie von diesem Papier in der Form nichts wussten.
Ich will nochmal.
Oh Gott. Alter, Christian Lindner geht durchs Feuer gerade, ne? Also wirklich, Christian Lindner wird geweiht durch heiliges Feuer.
Warum sagen Sie das? Ich weiß, dass Sie die Gesamtverantwortung für die FDP in der Ampel tragen, aber wir reden ja jetzt über diesen Vorgang und Sie nennen innerhalb dieses Vorgangs dieses Wort.
Das kann ich Ihnen auch gerne sagen. Also in einem Ministerium arbeiten 2000 Beschäftigte. In der Parteizentrale der FDP sind 60, 70 Leute, wenn ich es richtig sehe. Alle arbeiten, alle machen Papiere. Nicht für alles Einzelne kann ich persönlich haften, nicht alles kann ich wissen. Aber
schon zwei Papiere
geleakt
werden. Ne? Einmal das Wirtschaftswendepapier und jetzt dieses D-Day-Papier, dann wird schon an ihrer Autorität gekratzt.
Ist naja gut, das Wirtschaftswendepapier ist ja nicht aus der FDP geleakt worden, sondern das Wirtschaftswendepapier ist aus der Koalition der SPD und Grüne auch angehören geleakt worden. Das sind schon zwei verschiedene Dinge.
Ist das so?
Ich finde, es ist schon etwas anderes. Andere Papiere, die ich als Finanzminister in die Koalition eingebracht habe, die auch sehr ambitioniert waren, haben übrigens den Weg nicht an die Öffentlichkeit gefunden. Nur in einer so großen Organisation kann ich nicht jeden einzelnen Vorgang kennen. Aber ich kann die Verantwortung dafür übernehmen, in welche Richtung eine Partei ausgerichtet ist. In welche Richtung die FDP arbeitet und was ihre Prioritäten sind.
Ich bin so froh, dass das nach hinten losgegangen ist. Ne? Also man muss schon sagen, holy shit, das wäre so schlimm geworden, wenn das geklappt hätte, was die da vorgehabt haben. Zum Glück ist es denen einfach, ist es wirklich, die haben eine Sprengvorrichtung gebaut und während sie es zusammengebaut haben, hat der Zünder ausgelöst und ist einfach in dem Gesicht explodiert, Bro. Es ist so crazy.
Und wie gesagt, man kann mich dafür verurteilen, Aber ich wollte die Ampel, ich konnte die Ampel so nicht fortsetzen. Ohne andere politische Prioritäten war das dem Land nicht zumutbar.
Verstehe, aber nachdem die Zeitrecherche rauskam, haben Sie eine Medienkampagne unterstellt und haben gesagt, was ist die Nachricht? Würden Sie nach den Vorfällen dieser Woche sagen, das muss ich jetzt zurücknehmen, weil meine eigenen Leute haben Mist gebaut?
Nein, denn...
Die Recherche Ihrer Kollegen von Zeit und Süddeutsche sagten ja, die FDP hat sich auf ein Ende der Ampel systematisch vorbereitet. Und da sage ich auch heute, das stimmt.
Man muss das konkret sagen, weil es wichtig ist, das zu erwähnen. Das lässt halt überhaupt nicht, das bezieht überhaupt nicht in Betracht, wie das passiert ist. Überhaupt nicht. Die haben sich nicht darauf vorbereitet, dass etwas passiert. Sie wollten das auslösen, damit sie am besten ausgestattet sind. Das hier ist nicht so, dass, also ich gehe felsenfest davon aus, dass alle immer für viele Sachen vorbereitet sind. Ne? Der Russe marschiert ein, die Regierung bricht zusammen. Das ist eine Sache, die passiert, hundertprozentig. Aber dass jemand das auslöst, um am besten vorbereitet zu sein, das ist die Krux. Ne?
Ja, die Recherchen sagen, sie haben einen kalkulierten Bruch herbeiführen wollen. Das ist deutlich etwas anderes, als wenn man sich auf unterschiedliche Ausstiegsszenarien vorbereitet.
True, sehr gut, sehr wichtiger Einwurf gerade.
Da würde ich sagen, das wäre manipulativ, weil es gab keinen Automatismus. Es hätte die Möglichkeit erstens gegeben, dass wir wirklich eine Politik machen, die das Land braucht. Ich meine, wie ist die wirtschaftliche Situation in Deutschland?
Über die sprechen wir gleich, aber Sie bestreiten, dass Sie das herbeiführen wollten, einen kalkulierten Bruch.
Es gab immer die Möglichkeit.
Oh, er antwortet nicht.
Dass wir sagen, wir verständigen uns auf eine Politik.
Er antwortet nicht auf diese Scheißfrage. Ne?
Die das Land braucht. Mein von Ihnen sogenanntes eben.
Er antwortet nicht drauf.
Erwähntes Papier Wirtschaftswende ist ja ein solches Konzept, das von Wissenschaftlern und Wirtschaftsvertretern ja gelobt worden ist als ein Problemlösungsbeitrag.
Mit Punkten,
übrigens,
von denen Sie wussten, dass die anderen darauf nicht eingehen können.
Aber Frau Miosga, das ist doch eigentlich auch eine Frage, die man mal diskutieren könnte. Wenn Wirtschaftsvertreter und die Wissenschaft sagen, das ist etwas, was das Land braucht.
Diskutieren wir gleich.
Ich will den Satz jetzt auch mal zu Ende machen, weil hier ist kein Tribunal. Wenn Wirtschaftsvertreter und die Wirtschaft sagen, das, was Lindner sagt, ist gut und sichert Arbeitsplätze und Wohlstand.
Also es gibt eine Menge Ökonomen, die sicherlich zu den Thesen von Christian Lindner etwas sagen. Ganz besonders viele Ökonomen, die was zur Schuldenbremse und den Positionen, die Christian Lindner dazu hat, sagen. Da gibt es nämlich keinen, also so gut wie keinen, der das unterstützt, was er tut. Ach, das ist kein Tribunal. Ich wünschte, es wäre eins. Mein Gott.
Und SPD und Grüne eine Problemlösung als Provokation empfinden.
Die Provokation war nicht die Problemlösung. Die Provokation war, als die Problemlösung vorgestellt wurde, dass während der Pause der Gespräche in den 10 Minuten, dass das Dokument an die Bild durchgestochen wurde und Olaf Scholz und Robert Habeck da standen und Christian angucken und er so ein Grinsen hat. Was denn? Ist was? Unfassbar, Digga. Unfassbar. Es ist wirklich unfassbar, Digga.
Was stimmt da eigentlich dann mit dieser Regierung nicht, wenn eine Problemlösung eine Provokation ist?
Hat ja vieles,
deshalb,
hat
deshalb,
vieles nicht gestimmt.
Ja, aber die Frage von gerade will ich ja noch beantworten. Mhm. Automatismen gab es nicht. Aber es war doch sogar in den Medien sichtbar, dass die Gemeinsamkeiten innerhalb der Ampel immer kleiner waren. Also es ist doch jeden Tag berichtet worden über den Streit der Ampel. Es wurde doch jeden Tag von Ihren Kolleginnen und Kollegen spekuliert, vielleicht bricht die Ampel. Olaf Scholz hat zugegeben, im Sommer über meine Entlassung nachgedacht zu haben.
Ja, der Grund, warum die Ampel, es gab eine Krux, warum die Ampel hätte brechen können. Und das war der Haushalt für 2025. Wenn der Haushalt für 2025 nicht durch die Ampel gekommen wäre und das alles nicht, dann wäre wahrscheinlich die Ampel gebrochen. Aber dass sie ohne irgendetwas bricht, diese Spekulation gab es meines Wissens nach nicht, sondern es gab immer die Unfähigkeit der FDP mit SPD und Grünen zusammenzuarbeiten und da ständig zu blockieren und ständig Nein zu sagen. Und das haben auch kollektiv SPD und Grüne, die sich beide im individuellen Wahlkampf befinden, zu Protokoll gegeben. Also sowohl Robert Habeck als auch Olaf Scholz sagen unabhängig voneinander für den individuellen Wahlkampf in der individuellen Betrachtung dazu, dass es die Unwilligkeit und Unfähigkeit dieser Partei, dass das eine große Rolle gespielt hat und dass das halt einfach ein großes Problem ist.
Ich füge mal hinzu, bei den Gesprächen über den Haushalt 2025 hatte ich ihm schon angeboten, entlass mich doch, wenn du die Schuldenbremse aufheben willst, ich mach's nicht mit. Das stand doch alles schon länger im Raum.
Oh, ich wünschte, er hätte es getan, Alter.
Und dann ist es nicht professionell, sich auf die möglichen Szenarien, wie das zu Ende gehen könnte, vorzubereiten. Dieses Papier indiskutabel. Und da hat ein Mitarbeiter leider Verantwortung für übernommen. Ich bedauere das sehr. Ich würde gerne weiter mit ihm zusammenarbeiten.
Zeigen Sie uns die anderen Szenarien auch.
Dieses Papier ist ja durch Indiskretion an die Öffentlichkeit gekommen. Mhm. Ich mache ein Angebot, wenn andere Parteien ihre internen Papiere auch öffentlich machen würden, dann macht die FDP das auch.
Genau. Andere Parteien müssen das auch machen. Ja, genau.
Ich möchte noch mal auf die Glaubwürdigkeit zurückkommen, Herr Lindner. In diese Geschichte ereignet sich in einer Zeit, in der die FDP ohnehin schlecht dasteht. Sie wissen, wie die Umfragewerte sind. Es könnte sein, dass Sie, wenn wir im Februar wählen, es nicht mehr schaffen, in den Bundestag zu ziehen. Also, Sie sind 10 Landtagswahlen hintereinander, haben Sie verloren. Sie sind aus Regierungen und Landtagen geflogen. Nach Sachsen rangieren Sie nun auch in Brandenburg unter sonst anderen Parteien. Herr Lindner, würden Sie wahrscheinlich ein Führungsproblem attestieren. Warum stellen weder Ihre Partei noch Sie selbst eine Führung durch Christian Lindner überhaupt in Frage?
Man muss sich da immer prüfen. Das mache ich auch selbst. So wenig wie die FDP ein Selbstzweck als Partei ist, sondern sie ist Trägerin liberaler Überzeugungen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik. So wenig bin auch ich jetzt als Parteivorsitzender ein Selbstzweck an sich. Und deshalb muss man sich da prüfen. Mir geht's auch darum, im Land etwas zu bewirken und meine Partei erfolgreich zu machen, damit sie das tun kann. Ich glaube nur, dass die Inhalte, für die meine Partei steht, und die ich für richtig halte, dass die nicht das Problem der Niederlagenserie meiner Partei sind.
Ach, was ist es denn? Dass man sich zu weit nach rechts bewegt hat oder was? Oder dass man sich, ich meine, zu wenig nach rechts bewegt hat?
Weil Sie haben mich vorhin auf Herrn Scholz und Herrn Habeck angesprochen. Und beiden habe ich dieselbe Frage gestellt, weil viele Leute draußen, die sich mit so vielen Details gar nicht auskennen, fragen mich, stell doch mal bitte die Frage, warum diese drei, die in diesem Desaster geendet sind. Ja. Warum wollen die nochmal antreten? Woher nehmen auch Sie in dieser Situation mit Ihren Umfragewerten, mit dieser Geschichte, die wir diese Woche erlebt haben, die Legitimation, wieder anzutreten?
Alle drei. Alter, ich muss nochmal die Frage hören, die war krank.
Stell doch mal bitte die Frage, warum diese drei, die in diesem Desaster geendet sind, warum wollen die nochmal antreten? Woher nehmen auch Sie in dieser Situation mit Ihren Umfragewerten, mit dieser Geschichte, die wir diese Woche erlebt haben, die Legitimation, wieder anzutreten?
Tja, die Legitimation hat er nicht. Also er hat sie nicht.
Ich war eines der drei Gesichter der Ampel. Aber ich war von den dreien auch derjenige, der gesagt hat, mit aller Konsequenz, so wie wir bisher miteinander Politik machen, kann und darf es nicht fortgesetzt werden. Und das unterscheidet mich von den beiden anderen.
Aber ich habe nach Ihren persönlichen, wie soll ich sagen, nach das, was Sie geleistet, nach dem, was Sie geleistet haben, nach dem, was Sie jetzt wollen.
Er hat nicht darauf geantwortet übrigens.
Warum, Herr Lindner, sollen Ihnen die Menschen jetzt vertrauen?
Weil ich und meine Partei ihre Existenz in die Waagschale geworfen hat.
Das ist ein bisschen so, als würde man, nachdem Palpatine exposed wurde, mit ihm in einer Talkshow darüber reden, warum er gut für den Rat der Jedi ist oder so ein Scheiß. Und dass alle wissen, das ist der Teufel, aber er versucht sich rhetorisch und schmierig mit allen und so einer Stimme irgendwie noch nach vorne zu lehnen und zu sagen, nee, ja, ihr könnt mich ja trotzdem wählen, ne? Aber, Herr Palpatine, Order 66 wurde ja jetzt geleakt. Ja, wo ist die Nachricht? Digga.
Um einen politischen Richtungswechsel in unserem Land zu bewirken. Wie glaubwürdig kann man nur sein, wenn man sagt, man ist bereit, mit der eigenen politisch-parlamentarischen Existenz für seine Überzeugungen zu haften? Es ist ja nicht so, dass die FDP aus einer Position der Stärke heraus gesagt hat, wir wollen jetzt entweder Neuwahlen oder andere Politik. Das macht man ja Eigentlich nicht dann, wenn man besonders schlecht dasteht, dass man sagt, wir sind bereit, Neuwahlen anzustreben. Und deshalb glaube ich, die Ernsthaftigkeit der FDP für ihre politischen Überzeugungen zu kämpfen, das ist auch der erste Schritt für Glaubwürdigkeit. Mhm. Trotz aller dieser Fehler, die jetzt entstanden sind, nach dem Ende der Regierung im Umgang mit diesen Durchstechereien und den Dokumenten, die an Medien gespielt worden sind, wie wir uns da schwer getan haben. Ich will aber auch mal sagen, also Frau Miauska, was glauben Sie eigentlich, wie es so in einem vorgeht und was in einer Organisation los ist, wenn man gerade aus einer Regierung ausscheidet, in der Art, wie wir ausgeschieden sind, was da auch bei einem selbst los ist? Und natürlich hat das Krisenmanagement da nicht funktioniert. Glauben Sie nicht, dass es niemanden gibt, der sich mehr darüber ärgert als ich, dass ich bei Fragen, wie Sie sie gerade gestellt haben, hier das Publikum erlebe, dass es applaudiert, wo ich gerade mein Staatsamt aufgegeben habe für meine Überzeugungen?
Oh nein. Oh, dieser arme Mausi. Oh. Soll ich ein bisschen früher ins Bettchen gehen? Oh, einen kleinen Handwärmer. Soll ich dir ein Kirschkernkissen in die Mikrowelle legen? Ein kleines warmes Kakaochen noch aufkochen. Oh, der arme Millionär Christian Lindner.
Da hätte ich auch lieber Applaus dafür, dass die Leute sagen, da steht einer für irgendwas. Stattdessen habe ich jetzt...
ja, das sind diese vier Leute.
Stattdessen muss ich jetzt diese...
Oh mein Gott, da oben. Don't believe him. Don't.
Berechtigten Fragen beantworten, das will ich nicht kritisieren. Ich hätte es auch gern anders gehabt. Und niemand ärgert sich mehr darüber, dass wir jetzt nicht über die Inhalte in der Sache sprechen und was ab dem 24. Februar passiert. Aber da muss ich jetzt eben durch.
Safe Call war entweder eine Zuschauerin oder ein Zuschauer von mir, der da saß einfach.
Sie haben dem Bundeskanzler vorgeworfen, er hätte eine Entlassungsinszenierung vorgeführt und haben es hinterrücks, wenn auch nicht Sie selber, aber in Ihrer Partei selber vollzogen.
Nee, das ist was anderes.
Ich habe was anderes gemeint.
Ich möchte meine Worte gerne aber auch selber interpretieren und nicht.
Ach so, wie haben Sie es denn interpretiert?
Ja, ich hatte Herrn Scholz vorgeschlagen, es geht nicht mehr im Koalitionsausschuss mit allen Zeugen an jenem Mittwoch. Wir merken hier, es geht nicht mehr. Die Situation war ja so, Scholz sagt, es gibt keine andere Wirtschaftspolitik. Vergiss es, aber 15 Milliarden Schulden müssen wir jetzt mehr machen. Hör auf mit deiner Schuldenbremse. Das unterschreibst du oder du bist raus. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht, aber es gibt einen anderen Weg. Lass uns doch, wie Gerhard Schröder das 2005 gemacht hat, geordnet, gemeinsam vor die Wähler treten, dann entsteht weniger Schaden. Und jetzt kommt das, was ich mit Entlassungsinszenierung meine. Da hat er gesagt, nein, ich entlasse dich. Und 45 Minuten später kündigt er genau diese Neuwahl an. Das habe ich gemeint. Und ich finde, dass ich mich in der Art und Weise, wie ich über Herrn Scholz spreche und wie er über mich spricht, dass wir uns da unterscheiden.
Versichern Sie uns, dass Sie als Parteichef nicht zurücktreten?
Ich habe nicht die Absicht, nein. Und ich habe die Absicht, mich bei meiner Partei zu bewerben als...
Oh, die einzige Option. Wissen Sie, ich als führendes Mitglied der Sith, ich bin der alleinige Anführer der Sith.
Spitzenkandidat, um für die Inhalte, sprechen da gleich über Wirtschaft, aber auch Migration, um für die Inhalte, deretwegen wir nicht bereit waren, Ampelpolitik weiterzumachen, mit diesen Inhalten vor die Bürger zu treten. Weil jetzt gehe ich durch diesen Hagelschauer mit faustgroßen Hagelkörnern. Aber das mache ich ja deshalb, weil ich an etwas glaube und gerne wissen will, ob das bei den Bürgerinnen und Bürgern Unterstützung findet.
Ich glaube, dass Christian Lindner das erste Mal in seiner politischen Karriere tatsächlich Macht gekostet hat im Finanzministerium. Und dass er aufgrund der Struktur der Partei, der FDP und dem, wie seine Kandidatinnen und Kandidaten in Ämter gehoben werden, ne, siehe Volker Wissing und so, dass er nicht nur Einfluss auf das Finanzministerium hatte, sondern eben auch Justiz und Verkehr. Und das ist schon ziemlich mächtig, sehr mächtig, sehr, sehr, sehr mächtig. Und vielleicht hat er eine Option gesehen, wie er mit Schwarz-Gelb eine ähnliche Macht bekommt, mit einfacheren Kompromissen. Weil unter der CDU und mit der CDU oder mit der Union kann er natürlich deutlich besser leben als mit diesen scheiß Linken von den Grünen und der SPD.
Wir werden sehen, wie glaubwürdig das wirkt, nämlich am 23. Februar. Die Ampel brach, Sie wissen das, zu einem Zeitpunkt, in dem in den USA Donald Trump wiedergewählt wurde, Russland seinen barbarischen Krieg umso barbarischer weiterführt und Deutschland immer mehr in eine schwere Wirtschaftskrise schlittert.
Der kranke Mann Europas. So vernichtend urteilt der Economist wiederholt über die deutsche Wirtschaft. Kein Wachstum seit 2 Jahren. Automobilindustrie und andere Schlüsselindustrien kämpfen mit schleppenden Absatzzahlen. VW, Bosch, ThyssenKrupp, Siemens streichen allein im November tausende Stellen.
Ich finde das übrigens, also meine persönliche Position ist übrigens dazu, alles halb so wild. Einfach wie Japan sein. Jahrelanger Stillstand bei gleichbleibenden Löhnen muss nicht bedeuten, dass das Land kollabiert. Denn unendlicher Wachstum ist vielleicht ein bisschen illusionärer, zumindest das zu erwarten.
Der Investitionsstau der letzten Jahrzehnte rächt sich. Marode Straßen und Brücken. Zu wenig Gelder für Bildung und Forschung. Der russische Angriffskrieg bedroht Europas Sicherheit. Auch die Verteidigungsausgaben werden weiter steigen. Bleibt die Frage der Finanzierung. Die Schuldenbremse beschränkt die Neuverschuldung im kommenden Jahr auf rund 51 Milliarden Euro. Laut vieler Experten, darunter auch die Mehrheit der Wirtschaftsweisen, ist aber allein für die Transformation der Wirtschaft mit weitaus höheren Kosten zu rechnen. Außerdem:
Es gibt Rückstau bei der Infrastruktur. Wir müssen ganz dringend in die Digitalisierung auch der Verwaltung investieren.
Der BDI sieht einen Gesamtinvestitionsbedarf von 1,4.
Ja, aber Japan hat auch Bullet Train und Hello Kitty Cafés. Naja, das ist auf der einen Seite des Pendels und auf der anderen Seite oder der Balance-Leiste oder des, doch nee, sagen wir mal, auf der einen Seite des Pendels sind Bullet Train und Hello Kitty Cafés und auf der anderen Seite ist Überalterung und Suizidrate. Ne, das nimmt sich also, ich konzentriere mich jetzt hier erstmal auf den wirtschaftlichen Fokus und nicht auf die Tatsache, was Japan an euch an komischen Zeichentrickserien bieten kann.
4 Billionen Euro bis 2030, um den Industriestandort Deutschland zu retten. Ein Drittel davon solle der Staat übernehmen.
Deswegen ist es sinnvoll, die Schuldenbremse zumindest moderat zu reformieren.
Christian Lindner hält auch nach dem Ampelaus weiterhin an der Schuldenbremse fest. Ich habe mich nicht für die Schuldenbremse auf die Straße setzen und öffentlich herabwürdigen lassen, um mich danach an ihrer Aufweichung zu beteiligen.
Tja. Wenn dir keine andere Option mehr bleibt.
Geld für Investitionen solle weiterhin aus dem regulären Haushalt kommen. Man müsse das vorhandene Geld nur besser einsetzen. Kann diese Rechnung wirklich aufgehen?
Die Antwort ist nein.
Und wir erweitern die Runde und freuen mich über 2 weitere Gäste. Die Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland ist da, Eva Quadbeck, und der Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Scholarek. Schön, dass Sie mitdiskutieren. Herr Scholarek, Sie haben einen bemerkenswerten Satz gesagt. Wir erleben gerade den ökonomisch schwierigsten Moment in der Geschichte der Bundesrepublik. Können Sie uns ein bisschen mitnehmen und dieses Problem ein bisschen beschreiben? Wie groß ist der Investitionsstau?
Digga, ist das Kevin Kühnert sein Stiefcousin oder was?
Die Lage ist wirklich ernst. Die deutsche Volkswirtschaft ist seit 2019 nicht mehr gewachsen mit dem, was jetzt in Amerika mit der Zollpolitik von Trump und auch im Inland mit der, naja, wir werden jetzt ein paar Monate in jedem Fall verlieren, wahrscheinlich auch noch mehr, und auch auf der Haushaltsseite nicht vorankommen, werden wir vielleicht noch ein Jahr verlieren, also wir 6 Jahre nicht gewachsen. Und es kommen 3 Dinge hier zusammen, 3 Grundpfeiler auch des wirtschaftlichen Erfolgsmodells der Bundesrepublik sind ins Wanken geraten. Zum einen ist unsere Industrie, gerade auch die Autoindustrie, in der Krise. Da hat man technologischen Rückstand inzwischen eingefahren, muss man sagen. Aber es ist nicht nur die Autoindustrie, den man jetzt aufholen muss. Und vielleicht um zu sagen, seit 2017 etwas die Autoproduktion in Deutschland um 20-30% zurückgegangen. Das sind übrigens auch Trends, die lange vor dem Ukraine-Krieg sich abgezeichnet haben. Wir sind bei digitalen Geschäftsmodellen im Rückstand. Und man muss einfach sagen, wir sind die Besten in den Technologien des letzten Jahrhunderts, aber nicht mehr die Besten in Technologien dieses Jahrhunderts. Dann haben wir einen zweiten großen Faktor, ist die offene, regelbasierte Weltwirtschaft. Da gibt es zwei Gorillas da draußen, die China und die USA, die sich nicht mehr an die Regeln halten, die wir eigentlich vereinbart hatten. Das war ein Teil des Erfolgsmodells. Der Protektionismus steigt, damit müssen wir umgehen. Und dann ist uns, und das ist der dritte Punkt, wirklich die Wettbewerbsfähigkeit abhandengekommen. Wir waren mal, es gibt vom IMD aus Lausanne so ein schönes Ranking von Wettbewerbsfähigkeit. Da waren wir 2014, vor 10 Jahren, noch auf Platz 6 weltweit. Und jetzt sind wir auf Platz 24 durchgerutscht. Das heißt, da muss viel passieren.
Und weil wir heute über die Schuldenbremse sprechen, kann man all dem begegnen, um wieder aufzuholen, allein mit Mitteln aus dem laufenden Haushalt?
Also ich denke, grundsätzlich sind Fiskalregeln eine gute Idee, dass wir auch haushaltspolitisch solide über den Wahlzyklus hinaus arbeiten. Ich denke, dass da spricht einiges dafür. Konkret auf Ihre Frage, es wäre meine Antwort nein. Ich gebe Ihnen auch ein Beispiel. Es herrscht parteiübergreifend, jedenfalls wenn man die demokratischen Parteien sich anguckt, Übereinstimmung, dass wir mehr in unsere Sicherheit, mehr in unsere Verteidigung investieren müssen. Das, was wir 20 Jahre unterfinanziert haben, die neue Bedrohungslage in Europa, auch das, was unter Umständen in der Ukraine schon in einigen Monaten, wenn Trump wieder Präsident ist, auf uns zukommt, darauf sind wir nicht vorbereitet. Wie viel müssen wir mehr investieren? Wir können unsere eigene Geschichte gucken. Unter Willy Brandt hat dieses Land 3-4% des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert. Wir können unsere Nachbarn gucken. Polen investiert über 5%. Sagen wir mal, 3% ist die Zahl. Dann reden wir über 120 bis 130 Milliarden im Jahr. Im Haushalt aktuell stehen 52. Jetzt kann man sagen, man kriegt das irgendwie über Kürzungen zusammen. Aber da fehlen 75 Milliarden. Und selbst wenn wir das ganze Bürgergeld streichen von 25 Milliarden, fehlen ihnen immer noch 50. Das heißt, das ist realistisch in der Kürze der gebotenen Frist, und wir können jetzt nicht uns unsere Sicherheit abstückeln über die nächsten 10 Jahre, ist das nur durch zusätzliche Kreditaufnahme zu realisieren. Und ich würde sogar sagen, alles andere, jede andere Haushaltspolitik ist ein Sicherheitsrisiko für dieses Land und für Europa.
Angesichts dieses Sicherheitsrisikos, Herr Lindner, warum halten Sie so eisern an dem Einhalten der Schuldenbremse fest?
Herr Schulhagen hat ja über zwei Dinge gesprochen. Zum einen über die Situation unserer Wirtschaft, Arbeitsplatzverluste, die wir haben, kein Wachstum. Das hat weniger mit der Schuldenbremse zu tun und mehr damit, dass wir die Rahmenbedingungen unserer Wirtschaft über 10 Jahre nicht verbessert, sondern verschlechtert haben. Bürokratismus, Arbeitszeitvolumen im Land, wir haben hohe Energiepreise. Wir haben einen deutschen Sonderweg in der Klima- und Energiepolitik. Ich will dazu nur eine Fußnote machen. Ich glaube, und das schlägt auch die Brücke zu den Haushaltsfragen, Herr Schularik, wir müssen uns ehrlich machen. Die größte Industrienation Europas kann nicht gleichzeitig aus der Kernenergie ausscheiden und 5 Jahre schneller klimaneutral sein als alle anderen.
Jesus Christ.
Wir verschrotten damit Technologien.
Oh mein Gott.
Die wir noch brauchen für die Wertschöpfung.
Oh mein Gott, Bruder Christian, bist du besoffen oder was?
Und müssen zugleich das Geld der Steuerzahler einsetzen für Subventionen, wo wir das Geld woanders brauchen.
Ja, Herr Schularik hat das
jetzt,
Sicherheitsrisiko angesprochen.
Jetzt
wir haben
Sicherheit.
Ja eine andere Lage
und jetzt
mit dem
Sicherheit.
Krieg in der Ukraine. Ich bin
Christian Lindner. Boah, Christian Lindner glaubt, dass 3% Atomstrom zu solch einem Aussagen, also solche Aussagen rechtfertigen. 3%.
Ich bin bei den Zahlen nicht ganz sicher. Wenn 50 Milliarden 2% sind, dann können 3% ja nicht 120 Milliarden sein. Also
wir haben ein BIP von 4.000 Milliarden, 1% sind ungefähr 40 Milliarden, mal 3 sind 120 Milliarden.
Ja. Wenn Sie über die, ja, wie kommt man bei 52 Milliarden also im Haushalt?
Etwas über 1%.
Ja, Sie hätten aber sagen müssen.
Was ist das denn jetzt?
Deshalb mal sage ich, mit den 52 Milliarden stimmt nicht. Wir haben ja das Sondervermögen für die Bundeswehr gegenwärtig.
Die läuft aber irgendwann aus,
das läuft,
Sondervermögen.
Ja, aber gegenwärtig nicht. Gegenwärtig machen wir mehr als die 52 Milliarden, das will ich sagen. Deshalb ist das Gap, wenn man das Sondervermögen nimmt, gegenwärtig bis 2028 geringer. Jetzt mein Argument aber. Das erste Argument ist, warum sollte man es nicht nur mit Schulden machen? Das zweite Argument, was ist die Alternative? Verteidigungsausgaben sind eine Versicherungsprämie. Wenn man das jetzt als Unternehmer sehen würde, dann habe ich eine Feuerversicherung. Feuer soll nicht kommen, ich bin aber versichert. Verteidigungsausgabe für den Staat ist eine Versicherungsprämie. Krieg soll nicht kommen, aber wenn er käme, bin ich vorbereitet. Kein mittelständischer Unternehmer würde...
Der Staat ist kein Unternehmen. Bitte, versteh das doch, Bro.
Versicherungsprämien auf Pump bezahlen, der würde das immer nur machen, einen Kredit aufnehmen für eine Maschine, aber nicht für eine Versicherung.
Oh Gott.
Und hier ist die Alternative. Ich sehe, dass wir bei der Bekämpfung der Folgen der irregulären Migration nach Deutschland über 20 Milliarden Euro sparen können. Wir haben beim Bürgergeld ein erhebliches Einsparpotenzial. Wir leisten uns enorme, ineffektive Klima- und Energiesubventionen. Das Geld können wir umschichten und für anderes einsetzen. Und auf diesem Weg wird es möglich sein, bis zum Ende des Jahrzehnts nicht nur mehr als 2% einzusetzen für die Verteidigung, sondern auch die Steuerlast zu reduzieren und auf Rekordniveau zu investieren.
Boah.
Wir müssen einfach schlicht mit dem Geld, das der Staat hat, besser umgehen. Er hat nämlich genug. Ich habe das ja früher beruflich gemacht.
Frau Fattig, Sie machen das auch beruflich so.
Da klatscht einer! Kann Ihnen jemand mal einen Arzt rufen?
Was einschätzen zu können, überzeugt Sie das? Kann diese Einsparpotenziale für den Haushalt, die Herr Lindner gerade aufgezählt hat, kann das reichen, um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein?
Nein, das überzeugt mich an der Stelle nicht. Also jetzt beispielsweise die 20 Milliarden.
Kubicki sitzt besoffen im Publikum.
Jawohl! Die bei der Migration eingespart werden können. Herr Lindner wird ja nicht, so wie es Teile der AfD vorgeschlagen hat, irgendwelche Leute jetzt aus dem Land raus.
Das muss so peinlich gewesen sein gerade. Weißt du, der macht seine Rede fertig und er so.
Fegen wollen, die legal hier sind und zugewandert sind. Das wird nicht funktionieren. Und da kann man auf gar keinen Fall in kurzer Zeit 20 Milliarden Euro einsparen. Es gibt bestimmt Potenziale beim Bürgergeld. Die sind in Ihrem Papier mit 1 Milliarde beziffert. Und selbst wenn Sie das Bürgergeld so zusammenstreichen, bis das Verfassungsgericht Ihnen das um die Ohren haut, wird auch das nicht reichen, um entsprechend so viel Geld aufzubringen, wie Sie das jetzt hier aufmachen. Die Schuldenbremse zu reformieren, ist natürlich nicht das allein heiligmachende Mittel. Auch daraus wird man nicht die zweistelligen Milliardensummen oder dreistellige Milliardensumme bekommen, die man bräuchte an Investitionen in Deutschland. Also natürlich muss auch am Arbeitsmarkt was geschehen. Wir brauchen Wirtschaftswachstum. Wir laufen im Moment auf eine Situation zu, dass wir auf der einen Seite Fachkräftemangel haben und auf der anderen Seite die Arbeitslosigkeit steigt durch die Krise der Industrie. Da muss eine Regierung ansetzen. Aber auch wenn ich mir Ihr Wirtschaftspapier anschaue, das Sie rot und grün vorgelegt haben, da machen Sie ja eine Rechnung auf von dem, was Sie konkret einsparen möchten und von dem, was Sie zusätzlich an Steuererleichterungen schaffen wollen. Da haben Sie dann zum Beispiel auch die Intel-Milliarde, 10 Milliarden verfrühstückt. Das ist eine Summe, die kann man nur einmal ausgeben. Die kann man nicht laufend ausgeben. Also auch da ist beispielsweise schon ein Haken dran, wo es einfach schwierig wird. Das ist ja nichts, was Sie da dauerhaft machen können. Steuersenkungen sind dauerhaft. Die 10 Milliarden haben Sie einmal zur Verfügung. Daher ist die Rechnung einfach nicht sauber Stelle.
Wer weiß. Ich bin überrascht, dass auch im Publikum so viele mein Papier genau gelesen haben.
Oh, dieser arrogante Kleine.
Aber tatsächlich ist eine...
Das vielleicht auch einfach gut erklärt.
Ich versuche es auch nochmal, meine Idee zu erklären.
Also von allen Wurstkäse-Szenarios, in denen das hätte hier ablaufen können, ist das wirklich das Wurstkäse-Szenario Nummer 1. Ne? Also das ist so wirklich Dr. Strange, der da sitzt irgendwie mit seinen Armen und alle Realitäten durchsetzt. Und danach kurz aufwacht und sagt, bin in 1 Million Realitäten gewesen. Das ist das Schlimmste.
1 Milliarde kann man beim Bürgergeld alleine sofort beim Regelsatz sparen, weil das Bürgergeld ist aufgrund der Inflation...
Wie hoch soll der sein?
24 Euro zu hoch ist er im Monat pro Kopf, weil wir haben Inflationsraten oberhalb von 10% angenommen bei der Rechnung, aber wir sind ja bei 2. Da allein das ist 1 Milliarde. Ich sehe dann einen zusätzlichen Bedarf bei den Kosten der Unterkunft. Gegenwärtig ist ja so, dass die Unterkunft bezahlt wird und zwar quasi mit Beleg, Mietrechnung und Nebenkostenrechnung. Das kann man pauschalieren.
Christian Lindner darf niemals sowas entscheiden.
Mhm. Zu was führt das? Natürlich auch Anreize zu überlegen, wie man wohnt.
Oh mein Gott, Alter.
Wie man die Nebenkosten, die Heizung gestaltet. Mhm. Bei der Steuer haben Sie recht, Frau Quadbeck. In meinem Papier habe ich vorgeschlagen, die Körperschaftssteuer und den Solidaritätszuschlag zu reduzieren als Investition in das wirtschaftliche Wachstum. Herr Schularik hat ja beschrieben, wir sind auf Platz 24 der globalen Wettbewerbsfähigkeit. Wir waren vor 10 Jahren Platz 6. Das hängt auch mit zu hoher Steuer zusammen. Und jawohl, im ersten Jahr...
Die Körperschaftssteuer entlastet aber erstmal nur Unternehmen. Und das würde bedeuten, dass man davon ausgeht, dass Trickle-Down-Economy, die offensichtlich widerlegt ist, irgendwo noch in Kraft tritt. Wenn du eine Steuer senken willst, dann senkt die Lohnsteuer und hol die Vermögenssteuer, um das zu kompensieren. Und dann geh mal ein bisschen kräftiger ran, du kleiner Mieser.
Würde ich, bei meinem Vorschlag, würde ich die nicht genutzten Subventionen für Intel verwenden. Muss mal überlegen. Ein Unternehmen bekommt 10 Milliarden. Das Geld nehme ich lieber, um für alle Betriebe in der Breite zu reduzieren. Und ich bin sicher, wenn diese Maßnahmen zusammen eingesetzt werden, dann haben wir im Jahr 2 alleine aufgrund des gestiegenen Wachstums die Gegenfinanzierung.
Die Frage ist aber,
wir sollten in Deutschland vielleicht ein klein bisschen...
Körperschaftssteuer entlastet nur Unternehmen. Wo siehst du das Problem aus FDP-Sicht? Naja, aus FDP-Sicht wird verargumentiert, dass das zu hohe Steuerbelastung für Unternehmen gibt. Das ist aber nicht der Fall. Die Unternehmenssteuer sinkt seit Jahren. Beim Einkommen und bei der Lohnsteuer ist das halt nicht so. Da ist es halt gleichbleibend hoch. Aber die Unternehmenssteuer sinkt seit Jahren.
Ein bisschen mehr, bei aller Schwierigkeit des Vergleichs, ein klein bisschen mehr Milley oder Musk wagen. Sprich, ein bisschen ambitionierter sein.
Aber damn, Bro, er hat's wirklich gesagt. Ein kleines bisschen Milley oder Musk wagen. Anarchokapitalisten oder Billionär-Faschisten-Fans, die da bereit sind, ein faschistisches Regime zu unterstützen, wenn sie ihren eigenen Reichtum behalten können. Damn, Bro, das ist krass.
Ich würde gern den Ökonomen und seinen Sachverstand fragen, ob das denn alles reichen kann. Und mir fällt auf, dass die FDP und auch Herr Lindner ständig davon spricht, das Bürgergeld zu kürzen. Und jetzt wissen wir, wie viel dabei rauskäme. Erstens, wir wissen, es wird nicht reichen. In Ihrem Papier steht auch, dass wenn man Bürgergeld bei Rente und bei anderen sozialen Projekten einkürzt, hat man 6 Milliarden. Das reicht ja hinten und vorne nicht. Und zweitens, und das ist eine wichtige Frage, welchen Preis zahlen wir eventuell, dass Leute, die jetzt schon keine Wohnung mehr finden können oder sich nicht mehr leisten können und bei den Lebensmittelpreisen auch schon die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn man denen jetzt auch noch diese Sozialleistungen kürzt.
Die Menschen könnten aber auch arbeiten. Ne?
Ich weiß aber...
Dummer lässt vollkommen außer Acht, dass so viele Tausende, Hunderttausende Menschen, ich glaube, es sind 800.000 Leute, die aufstocken mit Bürgergeld. Die Zahl kann sich verändern. Ist das ein widerlicher?
Das tun ja die allermeisten. Deswegen.
Beim Bürgergeld arbeiten die nicht.
Oh mein Gott, ist das.
Ja, nee. Aber
Bürgergeld, die Leute arbeiten nicht. Und ich hab's verstanden, sodass in unserem Land durchaus auch Arbeitskräfte gesucht werden.
Naja, es gibt auch Aufstocker. Das sind Leute, die arbeiten und trotzdem ergänzend Bürgergeld bekommen.
Darf trotzdem Herr Schularek die Frage beantworten?
Oh mein Gott, ist das ekelhaft.
Also, ich denke, man kann sicherlich im Haushalt die ein oder andere Milliarde finden. Zu sagen, dass wir darüber das, was notwendig ist, etwa im Bereich der Verteidigung über das nächste Jahrzehnt finanzieren können, halte ich für nicht seriös. Da haben wir riesige Aufgaben, die sich auch im Rahmen etwa des Wirtschaftspapiers der FDP mit den Beträgen, um die es da geht, nicht wirklich abbilden und realisieren lassen. Wir haben noch nicht über die Bildung gesprochen, wir haben nicht über Digitalisierung gesprochen.
Infrastruktur.
Wir haben noch nicht über die Infrastruktur gesprochen. Ich denke, wir haben jetzt eine Legislaturperiode nach dem Februar, um wirklich dieses Land zukunftsfähig zu machen. Und dafür müssen wir dann auch bereit sein, gewisse Risiken einzugehen. Wenn Sie sich so sicher sind, dass eine Absenkung der Körperschaftssteuer mehr Wachstum bringt, na dann machen Sie es wie Herr Reagan in den USA in den 1980ern, dann gehen Sie aber, dann machen Sie das und finanzieren Sie das halt über zusätzliche Kreditaufnahme, nehmen Sie die Defizite in Kauf. Wenn dieser Wachstumsmechanismus funktioniert, warum dann nur mit 3,5 Milliarden?
Kann ich Ihnen sagen, warum nicht? Wir sind nämlich eine alternde Gesellschaft, Herr Schularek. Anders als
Sie wachsen dann doch nicht. Also
nee, aber ich muss jetzt Ihnen als einem Ökonomen...
Sie haben gerade gesagt, es gibt Wachstumseffekte.
Entschuldigen Sie, aber Ihnen als Ökonomen muss ich jetzt nicht erklären, dass die Schuldentragfähigkeit sich nicht nur festmacht an Wachstum und Schuldenstand, sondern auch an der Demografie, also der Alterung der Gesellschaft. Und wir haben in Deutschland das Problem, wir sind eine alternde Gesellschaft.
Zinsen sind wichtig.
Wir sind eine alternde Gesellschaft, eine Gesellschaft ohne Wachstum. Und wir werden nicht sofort 3-4% bekommen. Und wir haben einen Schuldenstand oberhalb der europäischen Regeln. Und da ist mein Vorschlag.
Aber darf ich Ihnen mal ganz kurz die Staatsschuldenkurve zeigen?
Ja, aber
wir die kurz mal einblenden?
Ja,
wir sind oberhalb der 60%.
Ja,
aber wir stehen am Ende
einer
ganz langen Liste. Was machen die anderen falsch, was wir richtig machen?
Nee,
da kommen Sie. Können Sie mal sehen.
Frau Miaska, das Problem, also wir lenken jetzt ab, ich wollte eigentlich auf den anderen Punkt zurück, aber gerne komme ich jetzt in meine alte Finanzministerrolle noch mal kurz in Erinnerung zurück. Die europäischen Fiskalregeln begrenzen die deutschen Staatsausgaben, weil sie sich orientieren an allen Ausgaben, also auch finanziellen Transaktionen, Sondervermögen für die Bundeswehr, was neben der Schuldenbremse ist, und diese Regeln berücksichtigen, wie ich gerade sage, die Alterung der Gesellschaft und unser potenzielles Wachstum.
Oder niemand in der europäischen Zone hält das ein. Und es ist auch nachvollziehbar, warum das nicht eingehalten wird. Weil die Extremsituationen wie die Corona-Pandemie, wie der Angriffskrieg auf die Ukraine dazu führen würden, dass das einfach immer wieder verschoben wird. Wenn das Deutschland tun, also wenn Deutschland sich über diesen Quotienten hinweg, über diese 60% verschuldet, dann hätte Deutschland, so wie alle anderen Nationen, eben genau so viel Einfluss, diese Prozent willkürlich irgendwo anders hin zu verschieben, wie sie auch willkürlich im Original erst in erster Instanz dahin gepackt wurden, wo sie jetzt sind. Diese 60% hat überhaupt keine Aussagekraft. Das ist ein fiktiver Maßstab von irgendjemanden. Digga, no one gives a f***. Schreib da 200 hin. Ist halt, no one gives a f***. No one gives a f***. Und sollte auch ein f***. Weil solche Sachen europäisch zu entscheiden, ist ja eine Sache. Aber auf nationaler Ebene ist das halt immer individuell anders, wie man halt gerade sehen kann. Und das europäische Interesse ist ja nun nicht, dass sich Länder an dieser roten Linie festhalten und sagen, ja gut, wir investieren jetzt nicht mehr, wir gehen Bruch in die nächsten 30 Jahren. What? Das ist doch Wahnsinn!
Deshalb dürfen wir nicht so viel. Ich bleibe dabei. Es ist möglich, diese Zukunftsaufgaben zu finanzieren. Natürlich ist das nicht einfach, aber es ist möglich. Wir haben jetzt noch nicht über meinen Vorschlag vertieft gesprochen, dass wir unsere deutsche Klimapolitik verändern. Da sehe ich nämlich das größte Potenzial, um in Infrastruktur zu investieren, in Bildung zu investieren, in Militär und auch in steuerliche Entlastungen. Warum? Bis 2050 ist die Europäische Union klimaneutral. Wir wollen 5 Jahre schneller sein. 5 Jahre schneller bedeutet, 5 Jahre können bestimmte Maschinen, Anlagen, Kraftwerke weniger lang arbeiten als in Polen oder Frankreich. Und gleichzeitig müssen wir 5 Jahre mehr Subventionen zahlen als die anderen 26 oder 24 in Europa. Und das sind zweistellige Milliarden-Euro-Beträge. Und ich sage, lieber 2050 eine wettbewerbsfähige, klimaneutrale Industrienation als 2045 stilvoll verarmt und niemand auf der Welt hat einen Vorteil davon.
Frau Patrick, ist das so einfach?
Also in dieser Absolutheit kann man das überhaupt nicht so darstellen. Deutschland war mal zum Beispiel bei den Solarpanels Weltmarktführer. Das haben wir uns dann abknüpfen lassen. Das heißt also, auch der Klimaschutz ist eine große Chance, Wirtschaftswachstum zu erzeugen, wenn man es denn richtig macht. Die Ampel hatte es in den vergangenen 3 Jahren nicht richtig gemacht, auch weil sie sich gegenseitig im Weg gestanden haben, auch weil der Koalitionsvertrag so angelegt war, dass man gesagt hat, man macht es vor allen Dingen im Gebäudesektor, man macht es zu wenig bei der Industrie und zu wenig beim Verkehr. Das war so angelegt, weil dann eben auch das Klimaministerium, Wirtschaftsklimaministerium an die Grünen gegangen ist. Wenn man das besser machen würde. Deutschland hat sich zum Beispiel jetzt aufgemacht, in Wasserstoff zu investieren. Das ist eine Zukunftstechnologie. Wenn man das besser machen würde, dann kann man auch mitgewinnen. Das ist ja das, was im Grunde genommen versucht wird, seitdem es die Klimaideen gibt, Ökologie und Ökonomie zu vereinen. Bislang ist es einfach noch nicht hinreichend gelungen. Und wie gesagt, in der Ampel lag es auch daran, dass sie sich gegenseitig im Weg gestanden haben. Und wenn Sie so viel über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, beim Thema Finanzen, dann finde ich, muss man den Blick bei Nachhaltigkeit auch weiten auf das Klima, auf die Bildung, auf die Infrastruktur.
Und vor allem, was sagen die Unternehmen dazu, denen man jetzt erzählt hat, bitte stellt auch euch um auf so schnell wie möglich klimaneutral zu werden und jetzt wollen wir das wieder verschieben. Das Verbrenner aus wird wieder. Nee, ich hätte gerne einen Cholarik dazu gehört.
Ich halte das auch und zwar aus ordnungspolitischen Gründen für höchst problematisch, dass wir einen Kurs, den wir kommuniziert haben, eine Regel, die wir uns gegeben haben, auf dem Weg, weil sie uns nicht mehr passt, ändern. Das widerspricht den Grundprinzipien auch dessen, was wir als für regelbasierte Wirtschaftspolitik halten. Stellen Sie sich mal vor, wir haben eine Zentralbank mit einem Inflationsziel von 2% und jetzt, das sagen wir eigentlich, das ist die Regel, das müsst ihr einhalten, jetzt passt es uns mal gerade nicht und wir wollen den Gürtel nicht enger schneiden, sagen wir, naja, mach doch lieber 3% und auch nicht nächstes Jahr, sondern erst in 2 Jahren. Dann ist total die Glaubwürdigkeit dieser Zentralbank dahin. Und das ist ein Punkt, wo man halt sehr vorsichtig sein muss, wenn man jetzt...
Nimmt Christian Lindner wahr, wie sehr er hier der Clown ist in der Runde? Also, ob er, also glaubt ihr, Christian Lindner sieht, wie Christian Lindner hier abliefert?
Man nennt diese Klimaziele, die wir in den Raum gestellt haben, um damit Unternehmen, damit Bürgerinnen und Bürger sich darauf einstellen können und diesen Klimawandel, diese Energietransformation finanzieren können und sollen und auch entsprechend investieren. Wenn wir das jetzt in Frage stellen, dann sind wir am Ende, macht's alles teurer und wir sind der schlechteste.
Aber glauben Sie nicht, dass man die Bürgerinnen und Bürger... Aber vielleicht könnte man die Bürgerinnen und Bürger ja auch mal fragen, wie sie das selber sehen mit dem zum Beispiel Heizungsgesetz. Sogar die SPD-Bauministerin sagt inzwischen jetzt, dass das Heizungsgesetz von Herrn Habeck falsch war. Also SPD und Grüne können sogar ohne FDP streiten, wie wir in den letzten 10 Tagen gesehen haben. Und erzählen Sie doch mal der Belegschaft von VW, dass da Arbeitsplätze abgebaut werden, weil wir müssen die einmal gesetzten Ziele und Quoten, die müssen wir einhalten, weil tut uns leid, euer Arbeitsplatz ist weg, aber die Politik darf ja nicht an Glaubwürdigkeit verlieren. Ich glaube, es ist in Wahrheit nicht erklärbar. Die Polen machen 2050, die Franzosen machen 2050, die Italiener machen 2050. Wir schalten...
Hä? Frau Geiwitz sagt, das Heizungsgesetz wird reformiert. Und das sagt sie im Zusammenhang einer... vom Wahlkampf? Also, stopp. Also, du willst mir sagen, dass im Rahmen des Wahlkampfs dann doch diese Information eine Nachricht ist, aber... Alles andere nicht.
Die Kernkraftwerke ab und wir sagen, wir schaffen trotzdem 2045.
Ganz klar,
ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Physikalisches Problem. Was sagt denn die junge Generation, die Sie ja eigentlich schützen wollen, indem Sie ja eigentlich die Schuldenbremse einhalten wollen? Ja. Das ist für die ja eigentlich gut.
Nee, das
was
ist für die nicht
so, gut. Aber ist ja egal. Was sagen die eigentlich dazu, wenn sie zu Ungunsten der nächsten Generationen den Klimawandel...
Nee, Frau Famioska, das ist...
Klimaschutz nach
ich bin Ihnen für die Frage dankbar, weil sie erlaubt einen Hinweis. Das europäische Klimaziel ist gleich 2050. Wenn Deutschland 5 Jahre schneller ist, dann machen wir es nur Polen leichter, weil das, was Deutschland nicht emittiert, darf dann Polen zusätzlich emittieren. Mhm. Und das finde ich ist für mich unvorstellbar. Wir haben hunderttausende Arbeitsplätze, die verloren gehen, Milliarden an Subventionen, die wir nicht für Schule und sonst was einsetzen können. All das machen wir. Und das Einzige, was passiert ist, wir verteilen nur in der EU um. Polen hat's leichter, Frankreich hat's leichter. Die haben sowieso schon Kernenergie. Aber für die Erderwärmung kein Unterschied. Das ist eine vorsätzliche Selbstschädigung. Und ich möchte jedenfalls dazu nicht mehr schweigen.
Also Christian Lindner hat sich so verzweifelt im Rahmen nach Stimmen zu fangen und hat sich zum Ziel gesetzt, Gas Herbert und Öl Willi zu FDP-Wählern zu machen, oder was?
Genau, ich kann meine Ölheizung noch länger benutzen.
Okay.
Also ist das ein valides Argument?
Also der europäische Emissionshandel funktioniert ja so, dass wer CO2 emittiert, dafür auch zahlen muss. Das heißt also, wenn die Polen und andere Nachbarn mehr...
Und dann müssen die drauf zahlen, ja.
Emittieren, werden sie auch mehr bezahlen müssen. Wir werden weniger bezahlen müssen. Das Geld steht uns dann zur Verfügung.
Ja,
und
aber
das Szenario
Nachfrage,
des Arbeitsplatz,
die Deutsche ist ja
das,
dann weg.
Das Arbeits-
oh Gott, ist das ein...
Platzszenario, das Sie aufmachen, ist so auch nicht richtig. Herr Schulerek hat es gerade gesagt, das, was die Wirtschaft tatsächlich braucht, ist Verlässlichkeit. Und wenn man heute die Industriepolitik so ausrichtet und morgen richtet man sie wieder so aus, dann gehen Arbeitsplätze verloren. Aber ansonsten kann sich die Industrie ganz gut einstellen. Und die Probleme, die VW im Moment hat, die sind nicht Probleme, die durch den Klimaschutz, den die deutsche Bundesregierung macht, gekommen sind, sondern das sind Probleme, die sehr viel in diesem Autokonzern auch hausgemacht sind. Kann man ganze Sendungen mitfüllen, angefangen
also,
Abgaswerten.
Ich bin kein VW-Experte. Ich sehe nur, dass der BDI, der Bund der Deutschen Industrie, der scheidende Präsident Herr Russwurm,
sagt, wir brauchen 400 Milliarden bis 2030 Investitionen.
Interessanterweise sagt er aber, trotzdem steht der BDI zur Schuldenbremse. Aber er hat letzte Woche was anderes gesagt. Er hat nämlich gesagt, es wäre sinnvoll nachzudenken, das deutsche Klimaziel auf 2050 zu verschieben. Sie beide haben jetzt gerade damit argumentiert, die Industrie braucht Verlässlichkeit. Die Industrie sagt aber, wir würden lieber das ambitionierte Ziel auf 2050 setzen, weil da...
Ja, warum sagt das die Industrie? Weil die Industrie bei allem sagt, dass so spät wie möglich oder nötig kommt, dass es besser ist, weil sie dann länger Gewinne machen können, du dämlicher Vollaffe, Alter. Natürlich sagen die das, aber die kriegen das auch hin, wenn man den Grenzen setzt. Man muss den nicht immer hinterherrennen, als würde der Lobby, der Lieblingslobbyist in dein scheiß Parteibüro reinkommen. Das weiß Christian Lindner natürlich nicht. Das ist so f***ing lame, Bruder. Ah. Das ist Schwachsinn. Hier geht's um klare Planbarkeit. Und wenn man sagt, ja, also ich würde gern planbar ein bisschen länger was machen, dann nutzen die das auch länger aus und privatisieren die Gewinne. Meine Güte, ey, ist das denn so schwer zu verstehen, ey? Oh.
Das für uns schon schwer genug zu erreichen ist. Und ich sage...
Richtig. Das bedeutet, wenn man jetzt ein Limit auf 2050 setzen würde und sagen würde, ja, wir ziehen's auf 2050, dann würde die Industrie im späteren Verlauf kommen und sagen, ja, wie können wir es denn, also wie wäre es denn eigentlich, wenn wir es auf 2060 legen? Wäre 2060 nicht besser, hätten wir mehr Zeit, uns umzustellen und die Transformation zu machen? Dann könnten wir ein bisschen mehr Geld verdienen. Digga, die würden immer kommen, immer.
In der Wirtschaftslage, in der Deutschland ist, soll...
Was ist denn, wenn wir es 2070 machen? Dann releasen wir einfach die neue Energie, die Transformationsenergie mit dem Deutschland-Ticket, mit der Bahn, hä? Wie wäre das denn? Es werden sich immer Argumente finden, Dinge langsamer zu machen, wenn es darum geht, Investitionen hinauszuzögern, um private Gewinne abzuschöpfen. Es ist immer schon so gewesen. Und dass das hier in so einer dilettantischen Art und Weise präsentiert wird, ist schon gruselig, Alter.
Sollte man vielleicht stärker auf diejenigen hören, die die Arbeitsplätze anbieten müssen und nicht über ihre Köpfe hinweg entscheiden.
Das ist so gruselig, Bruder.
Herr Schularek, ich würde heute gerne noch lernen, wie Sie denken und was ja vor allem sehr viele Leute und auch viele Ökonomen denken. Die FDP scheint ein bisschen allein auf weiter Flur, wie denn diese Schuldenbremse, an der wir im Moment immer noch hängen, reformiert werden müsse. Können Sie das in kurzen Sätzen zusammenfassen?
Also ich glaube, in der kurzen Frist, und da hatten wir auch diese Woche einen entsprechenden Artikel zu, wäre es, glaube ich, ist es im überragenden Interesse des Landes, des Friedens in Europa und der Sicherheit, dass wir eine Ausnahme für die Nettoinvestitionen in Verteidigung von der Schuldenbremse schaffen, wenn sich die demokratischen Parteien, und zwar noch in dieser Legislatur, denn die Gefahr, dass wir im nächsten Bundestag die Zweidrittelmehrheit der demokratischen Parteien verlieren, ist real. Dass wir das so machen wie beim Bundesverfassungsgericht, dass wir uns verteidigungsfähig und handlungsfähig sicherheitspolitisch machen. Wenn es dafür keine Mehrheit gibt, dann kann man über ein zusätzliches Sondervermögen nachdenken. Das ist die zweitbeste Lösung. Das schafft keine Planungssicherheit. Das kann man im Übrigen, und ich denke, so hat der BDI im Übrigen auch über die zusätzlichen Infrastrukturinvestitionen nachgedacht. Schuldenbremse können wir in einer modifizierten Form, ich werde beim Sachverständigenrat, die das mit einstimmig ja auch gesagt haben, da sind gewisse Modifizierungen sicherlich sinnvoll. Aber man kann in der Zwischenzeit natürlich die Stärke, die wir haben, in unserer, wir haben die Grafik gerade gesehen, zu unserer Staatsverschuldung nutzen, um dieses Land zukunftsfähig zu machen. Sie müssen auch sagen, sofort, Herr Lindner, aber es gibt einfach auch, Sie müssen auch ehrlich sein, wir leben zurzeit in einem Land, Sie wissen das, Sie waren Finanzminister, in dem fast jeder dritte Euro, den der Bund als Steuern einnimmt, in den Rentenzuschuss geht. Man kann auch Finanzpolitik machen, die formal die Schuldenbremse einhält, aber trotzdem das Land nicht zukunftsfähig macht. Und das, was in den nächsten 4 Jahren ansteht, die 4 Jahre haben wir noch, und das ist die Legislatur, auf die es ankommt, ist dieses Land, da bin ich bei Ihnen, wettbewerbsfähig und zukunftsfähig.
Und da wird jetzt spekuliert, die wahrscheinlichste Variante nach den Umfragen der Zeit, Frau Quadbeck, ist, dass es da eine GroKo gibt. Also GroKo kann man kaum noch sagen bei den Umfragewerten, aber schwarz-rot. Werden die das finanzpolitisch eher so umsetzen, als wenn die gelbe Partei mit an Bord wäre?
Ich gehe davon aus, dass die Union sich auf jeden Fall da bewegen wird und versuchen wird, die Schuldenbremse dann auch entsprechend zu reformieren, nicht abzuschaffen, aber eben zu reformieren, dass mehr Investitionen möglich sind. Die Gefahr besteht, dass das dann mit den Mehrheiten im Bundestag nicht mehr umsetzbar ist, weil man braucht eine Zweidrittelmehrheit. Es wäre eine Grundgesetzänderung. Was ich mir erhoffe von einer neuen Regierung ist, dass sie vor allen Dingen mal zu der Tugend des politischen Kompromisses zurückkehrt. Also das wäre schon mal ein großer Fortschritt. Und dass man dann eben Entscheidungen fällt, die man auch gemeinsam umsetzt. Klüger wäre die Union, wenn sie jetzt noch auf SPD und Grüne zuginge, um es in dieser Legislaturperiode zu machen.
Also Friedrich Merz war ja bislang immer dagegen, aus seinen ökonomischen Grundüberzeugungen heraus.
Es gibt Bewegung.
Ja, aber finde ich interessant, dass die ökonomischen Grundüberzeugungen der CDU sich ändern, wenn es neue Koalitionsideen gibt. Also ich dachte immer, es ist so, man hat erst eine Grundüberzeugung, dann bildet man eine Koalition.
Aber
ich habe eine Frage an Herrn Schulz.
Die
europäischen Fiskalregeln, da haben Sie nichts zu gesagt.
Die haben Sie gemacht und die müssen wir dann unter Umständen ändern.
Aha, das wollte ich
von Ihnen. Die haben Sie verhandelt.
Genau, was wollte ich von Ihnen hören? Wir sehen die Situation in Frankreich, wir sehen die Situation in Italien. Es könnte eine neue Staatsschuldenkrise in Europa drohen.
Oh mein Gott. Ist er dämlich, oder was?
Das Fundament unserer Währungsunion des Euros wird unterspült durch Schulden, die vor 15 Jahren. Das ist meine Sorge.
Trotz der Regeln, die Sie gemacht haben.
Wenn wir als Deutsche mit den Schulden, die Sie vorschlagen, die europäischen Fiskalregeln brechen, dann werden Frankreich und Italien erst recht keine Disziplin mehr haben. Und in wenigen Jahren haben wir eine Situation wie 2008.
Das ist wichtig, dass die...
Ja, und 2008 wird die Bundesregierung sich dann bei vollkommen klarem Verstand und nicht irrationalen Angst gedrängt, wieder dazu hinreißen lassen, irgendeine Grundgesetzänderung zu machen, damit man Schulden, die man nicht verursacht hat, einfach irgendwo festhält. Ne? Genau, wie 2009.
Europäische Komponente damit diskutiert wird, können wir jetzt nicht weiterführen, weil wir leider am Ende
verteidigen müssen wir uns trotzdem können.
Ja, so ist es. Leider am Ende unserer Zeit sind und Helge Fußt schon auf uns wartet. Helge, was habt ihr vor in den Tagesthemen?
Christian Lindner ist ein gebrochener Mann. Christian Lindner ist ein gebrochener Mann. Er ist ein schwacher Mann. Er ist ein weinerlicher Mann. Er ist ein verzweifelter Mann. Er sagt Dinge, bei denen er sich nicht mehr ganz darüber im Klaren ist, wie und wo und wann. Er lügt. Also man muss sagen, Frau Miosga hat das in dieser Runde sehr gut gemacht. Besonders in dem One-on-One-Segment hat der Christian Lindner förmlich die poliert bekommen. Das kann man schon so sagen. Ihm wurde da sachgemäß die poliert. Christian Lindner ist in der offenen Feldschlacht mit Frau Miosga gefallen. Er wurde begraben und irgendjemand aus dem Studio defekierte auf sein Grab. Ich war nicht da, ich war es nicht, aber irgendjemand war es. Es war brandheißer, flüssiger Stuhl, der schnell und intensiv in das Grab eingedrungen ist.